Deutschlandfunk. Das Feature.
Ja mam wrażenie, że myśmy nie mieli kogoś, kto byłby tak serdeczny.
Wir kannten bis dahin keinen Deutschen, der so herzlich gewesen wäre. Denn wir haben während der Okkupation ganz andere Deutsche kennengelernt. Ihre Übermacht, Härte, Brutalität, Überheblichkeit. Ludwig Zimmerer war das völlige Gegenteil des Bildes, das wir Polen von den Deutschen hatten.
Ludwig Zimmerer całkowicie przekreślał.
Wenn man so will, war Ludwig Zimmerers Haus in Warschau so etwas wie ein Brückenkopf der deutschen Politik in Polen.
Ja, mam wrażenie, że każdy myślący człowiek ma swoich nauczycieli i mistrzów.
Als ich sehr jung war, waren Platon und der heilige Augustinus meine geistigen Lehrer. Später las ich Marx und Kierkegaard. Und heute sind die polnischen Naivkünstler meine Lehrmeister. Erst wenn man erkennt, was sie durchlitten haben, kann man ihre Kunst verstehen.
No i wyszliśmy z tej restauracji właściwie jako ludzie, którzy odkryli, że są sobie przeznaczenia.
Uns beiden wurde bewusst, wir sind füreinander bestimmt. Aber es war ein kommunistisches System in Polen. Und eine solche Beziehung mit einem westdeutschen Journalisten war schlicht gefährlich.
To było szalenie ryzykowne, bo w każdej chwili mogli mnie zamknąć, zdrutować gdzieś.
Drei Leben in Polen. Ludwig Zimmerer. Journalist, Sammler, Träumer. Eine Spurensuche von Jadwiga Korte.
Ludwig Zimmerer, geboren 1924 in Augsburg. Er ist Anfang 30 und Journalist, als er die Bundesrepublik verlässt. 1956 geht er, der Deutsche, nach Polen. Ausgerechnet in das Land, das unter den Ländern Europas als erstes dem nationalsozialistischen Terror zum Opfer fiel. In einer Zeit, in der viele Polen gern in den Westen gingen, geht er nach Osten. Ein mittelgroßer Mann mit aufmerksamen, wachen Augen, mit Halbglatze und dichtem, dunklen Bart. Nicht schön, aber temperamentvoll, gebildet, neugierig, trinkfest und debattierfreudig, hilfsbereit, großzügig und besessen von vielen Ideen. Vor allem einer: Deutsche und Polen müssen sich aussöhnen. 25 Jahre wird er in Polen bleiben. Und am Ende wird er nicht einfach nur der erste und längst gediente westdeutsche Korrespondent dort gewesen sein. Polen wird sein Schicksal geworden sein. Und immer wieder seine Liebe.
Wie die Liebe zu Polen entsteht.
Er selbst war ja noch als ganz junger Mann bei Kriegsende eingezogen worden. Das heißt, er hatte noch den Zweiten Weltkrieg buchstäblich hautnah miterlebt.
Klaus Bednarz, Journalist und Buchautor und ein guter Freund Ludwig Zimmerers.
Er kam aus einem sehr katholischen Haus und hatte wohl irgendwann als junger Mann die Idee, gibt es irgendwo eine Synthese zwischen Gott und Marx?
Er war in Frankreich in einem Kriegsgefangenenlager, er sprach sehr gut Französisch.
Johannes Zimmerer, Sohn aus erster Ehe.
War da Dolmetscher und er war angebunden eigentlich an die französische Arbeiterpriesterbewegung. Also er hatte mit diesem ganzen Nazi-Kram nichts zu tun. Er war ein Anti-Nazi und ein Antinationaler, wie er im Buche stand. Seine Idee war nach dem Krieg, dass jetzt alles anders werden könnte, dass man das jetzt alles mitteilen könnte und in dieser Form als textografierte Zeitung Glaube und Vernunft, die auch in der linkskatholischen Szene Beachtung wohl fand. Es war dann so, dass er dann, nachdem das mit dieser Zeitung nicht so recht mehr lief, wir befinden uns in Wirtschaftswunderzeit und es bestand eine Adenauer-Republik in seinem Empfinden. Er war schrecklich enttäuscht über die Installierung einer Armee wieder, der Bundeswehr, und sah hier keine Möglichkeit mehr, etwas zu bewegen. Und alles entwickelte sich von seinen Idealen eigentlich weg. Es war sozusagen alles den Bach runtergegangen.
Ich hatte im Jahr 1956 ausgesprochen Lust, nach Polen zu gehen. Das war das Jahr des Tauwetters, in dem es dann zum berühmten polnischen Frühling im Oktober gekommen ist.
Erinnert sich Ludwig Zimmerer in einem Gespräch mit dem Norddeutschen Rundfunk im Frühjahr 1981.
Das war der Prozess der Entstalinisierung in Gang geraten und ich war nun ungeheuer gespannt, was aus diesem entstalinisierten Sozialismus werden wird und was wird aus einem entsatellisierten Polen. Ich kam gerade rechtzeitig 1956 an, um all die Hoffnungen, die damals in der Bevölkerung aufgebrochen waren, feststellen zu können, um mich selber ein bisschen mit an diesen Hoffnungen begeistern zu können. Und ich stellte dann fest, dass ich mich als Deutsche in einem Land befand, das ungeheuer unter Deutschen gelitten hatte, das gegenüber meinem Land ein ungeheures Misstrauen hatte. Ich konnte noch nicht Polnisch, als ich ankam, aber ich habe sehr eifrig Polnisch gelernt. Ich konnte mich doch bald verständlich machen. Und ich wurde dann immer wieder gefragt, wann sind Sie denn eigentlich geboren? Und dann merkte ich, wenn ich dann sagte 1924, wie man nachrechnete, ach, dann war er ja erst 15, als der Krieg ausbrach, aber immerhin schon über 20, als der Krieg zu Ende war. Ja, was hat er denn gemacht?
I tutaj muszę powiedzieć, że cała ta polityka, która była polityką straszenia Niemcami.
Die damalige Politik bei uns schürte die Angst vor den Westdeutschen, stellte sie als Feinde dar, die die seit Kriegsende zu Polen gehörenden Westterritorien um jeden Preis zurückerlangen wollten. Und dass nur der Schutz durch die Sowjetunion garantiere, dass diese Gebiete bei Polen bleiben. So war die Propaganda des Kalten Krieges damals.
Andrzej Wajda, Altmeister des polnischen Films, ein langjähriger Freund Zimmerers.
Und plötzlich taucht hier einer von diesen bösen Deutschen auf, der uns gar nichts wegnehmen will, der gerade das Gegenteil dieses Feindbildes ist. Sein Wesen, er war so offen, sein Interesse für uns und unser Land. Er war in unseren Augen der Botschafter der anderen neuen Deutschen in der Bundesrepublik. Das hat uns beeinflusst, hat uns unsere Meinung über die Westdeutschen revidieren lassen. Und wir waren nicht irgendwer, sondern wir Künstler, Intellektuelle. Wir haben diese Meinung verbreiten können.
Im Herbst 1956 wird Ludwig Zimmerer Korrespondent der Zeitung Die Welt. Das politische Tauwetter in Polen nach dem Juniaufstand der Posener Stallarbeiter, der Reformkurs der kommunistischen Regierung Gomulkas, die Angst der Polen vor den vertriebenen Verbänden, jede Menge Stoff. Und die polnische Staatssicherheit schreibt auch mit. Der Journalist Gerhard Gnauk, heute seinerseits Weltkorrespondent in Warschau, zitiert aus der Akte Zimmerer.
Dieser Mann ist Polen gegenüber wohlgesonnen, kein Kommunist, aber ein fortschrittlicher, radikalisierender Katholik. Man hat versucht, ein Profil dieses Mannes zu entwerfen. Daraus ging hervor, dass er auch mit seiner Redaktion der Welt, die ja sehr CDU-CSU-nah war, konservativ war und auch den Vertriebenen positiv gegenüberstand, dass Zimmerer mit der Redaktion nicht immer auf einer Linie lag. Und ein inoffizieller Mitarbeiter der Staatssicherheit schreibt eben, Zimmerer habe gesagt, die Redaktion will da manchmal Dinge, die er nicht so schreiben könne. Und Zimmerer meint, wenn die Redaktion ihn abberuft, wenn sie ihn entlässt, sei es nicht ausgeschlossen, dass er in Polen bleibt. Denn, so heißt es in der Akte, Zimmerer sagt, nie potrafiłby już żyć bez tego kraju. Er könne nicht mehr ohne Polen leben.
1961 verlässt Zimmerer von sich aus die Zeitung Die Welt. Er wird vom Norddeutschen Rundfunk als Hörfunkkorrespondent der ARD verpflichtet.
Seine Hörfunkberichte, die haben mich, seit ich journalistisch tätig war, fasziniert. Es war seine markante Stimme zum einen, aber zum anderen war es auch die Stimme, die uns dieses Land Polen, das ja eigentlich, ich würde sagen, 99,9% der westdeutschen Bevölkerung fremd war oder negativ besetzt war, der uns dieses Land nahe brachte. Und Ludwig Zimmerer war in Deutschland und auch für mich eine Institution.
Johanna, eine Liebe fürs Leben.
Poznaliśmy się w 1956 roku na wiosnę.
Kennengelernt haben wir uns im Frühjahr 1956. Er kam nach Krakau, weil er auf das von ein paar Freunden und mir gegründete systemkritische Kabarett Piwnica pod Baranami, Keller zu den Widdern, neugierig war. Er brachte seine Freundin aus Warschau mit. Der Kabarettkeller wurde gerade renoviert, also keine Vorstellung. Der Abend war frei und wir beschlossen, in das Restaurant des französischen Hotels zu gehen, das in der Krakauer Szene gerade Mode war. Wir redeten fast nur miteinander. Französisch, ich kannte damals kein Deutsch. Wir unterhielten uns über Thomas Mann. Und gleich an diesem ersten Abend war es um uns geschehen. Die arme Freundin aus Warschau geriet ins Abseits. Und uns beiden wurde bewusst, wir sind füreinander bestimmt.
I wyszliśmy z tej restauracji właściwie jako ludzie, którzy odkryli, że są sobie przeznaczenie, a biedna przyjaciółka została na marginesie całej tej historii.
Johanna Olczak und Ludwig Zimmerer sind vom ersten Augenblick an Verbündete, nicht nur als Liebespaar. Denn Zimmerer interessiert die polnische Literatur mindestens so wie die Politik. Johanna macht ihn vor allem mit einem Schriftsteller bekannt, der Zimmerer in puncto Humor und Selbstironie ähnelt, Sławomir Mrożek. Ludwig Zimmerer wird der Erste sein, der Mrożek ins Deutsche übersetzt. Danach band er vielen polnischen Autoren den Weg in die westliche Theater- und Literaturwelt. Und Joanna hilft ihm dabei.
Ludwig wollte eigentlich zurück nach Warschau, blieb aber einige Tage in Krakau. Ich stellte ihn gleich meiner Mutter und meiner Oma vor, obwohl ich große Angst davor hatte. Wir sind jüdischer Abstammung und haben die schreckliche Zeit der deutschen Okkupation unter dramatischen Umständen im Versteck in Warschau überlebt. Ich war damals Kind, habe das alles weniger bewusst mitbekommen, also für mich war es kein so großes Problem, dass er Deutscher war. Aber Mutter und Oma? Ich hatte Angst, sie würden ihn ablehnen. Doch sie reagierten sehr freundlich. Meine Oma war von ihrem Vater, einem Wiener Juden, großgezogen worden. Sie war zweisprachig und sagte gleich, das ist fantastisch. Bring ihn her, dann kann ich mich wieder mit jemandem auf Deutsch unterhalten.
Ach, fantastisch, powiedziała, przyprowadź go, będę wreszcie mogła znowu mówić po niemiecku. No i tak się to wszystko zaczęło.
Joanna Olczak ist 10 Jahre jünger als Ludwig. Durch Joanna, deren Großvater ein namhafter Warschauer Verleger und deren Mutter eine bekannte Schriftstellerin und Dichterin ist, öffnen sich Zimmerer Türen in die prominentesten Kreise der polnischen Intellektuellen und Kunstszene von Krakau und Warschau.
No, długo byliśmy po prostu razem.
Als er nach Polen ging, war er von seiner deutschen Frau getrennt, aber noch nicht geschieden. Bis diese Formalitäten in der Bundesrepublik 57 erledigt waren, lebten wir einfach so miteinander. Zum großen Entsetzen meiner Mutter und meiner Oma. Sie meinten, erstens, es ziemt sich nicht, Zweitens, es war ein kommunistisches System in Polen. Und eine solche Beziehung mit einem westdeutschen Journalisten war schlicht gefährlich. Aber irgendein Schutzengel bewachte mich. Und 2 Jahre später haben wir geheiratet. 1961 kam unsere Tochter Katarzyna zur Welt.
Und noch eine Liebe, die zu den Naiven.
Anfang der 60er Jahre entdeckt Ludwig Zimmerer die polnische Volks- und Naivkunst. Er sieht in ihr einen Ausdruck der Identität und des Glaubens einer immer wieder in ihrem Fortbestand bedrohten Volksgemeinschaft. Wie sein Interesse für die Naiven begann, hat er einmal in einem Ausstellungskatalog beschrieben.
Ganz am Anfang stand ein Figürchen, für wenig Geld in einem Warschauer Volkskunsthandel erstanden. Letzte Umarmung zum Abschied. Ein Jude mit seinem Kind vor der Einlieferung in die Gaskammer. Die Figur beeindruckte mich tief. Nach und nach fand ich immer mehr Figuren und Bilder, die mir etwas zu sagen hatten. Arbeiten, die mir Aufschlüsse versprachen über mir bis dahin unbekannte Innenwelten. Über Polen, über die Menschen in Polen, über den Menschen.
Er war Initiator, er war Ermunterer, er war Mäzen für unzählige naive Künstler, die ja oft einfache Bauern waren, Schrotthändler waren, Lehrer an Dorfschulen. Wenn ich irgendwo hinfuhr, dann sagt er, oh prima, da habe ich im Dorf XY den Bauern so und so, für den nimm doch bitte diesen Satz Pinsel und diesen Satz Farben mit. Und 3 Dörfer weiter, da ist ein Bildhauer, der braucht unbedingt neue Arbeitsgeräte. Und für beide nimm auch hier ein paar Slotti mit.
1965 kauft Joannas Mutter dem Paar Ludwig und Joanna ein Reihenhaus im recht vornehmen Stadtteil Warschaus Saska Kempa. Ein Haus, das Zimmerer alsbald mit seiner Sammlung anfüllt. Andrzej Wajda ist dort oft zu Gast.
Ludwig hat sich nie als Kunstkenner aufgespielt. Die Kollektion gehorchte nur seinen Kriterien. Er kaufte, was seine Augen erfreute oder sein Herz berührte. Die Sammlung an sich war schon ein Kunstwerk, trug seine Handschrift.
Ludwig traktował mnie jako artystę, najlepszy dowód, że zechciał, żebym zrobił ten film.
Und mir traute er wiederum zu, dies gut zu dokumentieren. So entstanden 2 Filme. Einer für deutsches, einer für polnisches Publikum.
Die Filme mit dem Titel Einladung zur Besichtigung von Innenräumen entstanden 1978. Darin führt der Sammler voller Leidenschaft seine außergewöhnliche Kollektion vor.
Często powtarzam, że to, co mnie interesuje, nie jest specjalnie sztuka.
Mich interessiert nicht so sehr die Volkskunst selbst. Was mich primär interessiert, sind die Menschen, die Schöpfer dieser Skulpturen und Gemälde. Wichtig ist ihr Leben. Erst wenn man erkennt, was sie durchlitten haben, kann man ihre Kunst verstehen und das, was sie ausdrücken. Ich bin wie ein Postbote, der Flaschenpost findet. Bin der Übersetzer aus der Sprache der Bilder in die verbale Sprache.
Tak, myślę, że można by to może tak określić, że to było zaproszenie nie tyle.
Es war eine Einladung, in die Seelen dieser Künstler zu schauen, die sich dank Ludwigs Interpretationen vor uns aufschlossen. Ludwig fand mit diesen schlichten Menschen aus dem Volk eine gemeinsame Sprache. Das hat mich beim Filmen fasziniert. Ludwig als Mensch, als jemand, der in ein eigentlich fremdes Land kommt und ohne Mühe in die Seele des polnischen Volkes eindringt.
Wenn man in das Haus reinkam, dann dachte man zunächst, man ist nicht in einem Wohnhaus, sondern ist in einem Museum. Denn von überall, aus jedem Winkel von jeder Wand, guckten einen Figuren an. Das ganze Haus war voller Skulpturen, vor allem Holzskulpturen, aber auch Bildern naiver polnischer Maler.
Unter diesen einfachen Künstlern waren richtige Volkstheologen, eigenwillige Interpreten der Bibel. In der Sammlung gab es wahre Meisterwerke. Oft sagt man Volkskunst, Naivkunst, mit einer gewissen Geringschätzung. Nein, einige von Ludwigs Künstlern würden sich überall behaupten. Joanna Szczęsna, die Journalistin, war Zimmerers Assistentin in der Volkskunstsammlung. Eines Tages klingelte es an der Tür. Vor dem Haus hielt ein voller Reisebus mit Blinden aus der Bundesrepublik. Sie hatten erfahren, in Warschau gäbe es ein Museum, in dem man die Exponate anfassen darf. Ludwig, voller Stolz, führte die blinden Besucher durchs Haus, gab jedem eine Pietà, einen Heiligen, einen Christus in Elend in die Hand und erzählte.
Die Christusse im Elend und die Heiligen schauen uns in die Suppe und haben nach und nach manchen alten Stammgast, der einfach da sitzen und ungestört ein Gläschen trinken wollte, endgültig aus dem Haus geekelt.
Die Sammlung, so einmalig und wertvoll sie auch ist, besonders für ihn, wird mit den Jahren zu einer Fessel, unter der Joanna, seine Frau, zunehmend leidet.
Alles begann ganz harmlos. Hier kaufte er eine Heiligenfigur, da einen Wandteppich, dort ein Bild. Und ehe man sich versah, waren die Wände voll von Volks- und Naivkunst. Ich mochte die Reisen mit Ludwig zu den Volkskünstlern. Aber diese Passion nahm einen immer größeren Platz in seinem Leben ein. In unserem Leben. Für gemeinsame Freunde, andere Interessen blieb immer weniger Raum und Zeit. Er kaufte nicht mehr nur einen Christus in Elend, sondern 10. Als dann auch das Bad, das WC, jede Ecke voll von Figuren und Bildern waren, hat mich der Umfang der Sammlung entsetzt. Eine Art Horror Vacui. Kein Zentimeter mehr war frei. Am Ende grenzte es an Wahnsinn.
Była jakimś takim rodzajem horror vacui. To już mi troszkę zaczynało graniczyć z szaleństwem. Andrzej Kioski bardzo mądrze o nim powiedział, że na miejsce, które opuszcza Bóg, wstępuje na ogół diabeł.
Ein Freund sagte, der Teufel sei allmählich in Ludwigs Leben eingedrungen und habe ihn verführt. Der Status des westlichen Journalisten mit Geld, das hier ein Vielfaches wert war, der Lebensstandard, den er sich dafür leisten konnte, all das hat ihn ein wenig verdorben. Ludwig wurde zum Idol der polnischen Intelligenz, organisierte tolle Empfänge mit allen war er per Du. Alle wollten ihn besuchen. Der Whisky floss in Strömen. Er wurde zum König des Lebens. Aber irgendetwas in unserem Leben zerbrach. Ich bin mit dem Kind 1968 nach Krakau gezogen. Ludwig blieb in Warschau. Wir gingen liebevoll und als gute Freunde auseinander. Ich habe ihn vielleicht zu wenig verstanden, war zu unreif, habe seine Mission als Schmied der deutsch-polnischen Verständigung und die Bedeutung der Sammlung damals noch nicht erkannt. Heute denke ich, ich hätte ihn in dem schweren Jahr 68 nicht alleine lassen dürfen.
An Polen verzweifeln und hoffen.
Das Jahr 1968 ist nicht nur in Zimmerers privatem Leben folgenschwer. Es steht auch als ein Wendepunkt in der polnischen Geschichte. Der Kalte Krieg verschärft sich. Die Regierung Gomułka schlägt einen harten Kurs ein. Nicht nur in Prag, auch in Warschau gehen die Studenten gegen die Einschränkung der geistigen Freiheit auf die Straße. Im März 68 werden Demonstranten brutal von der Miliz niedergeknüppelt. Sie werden verhaftet, verfolgt bis in die schutzbietenden Kirchen. Gomułka wettert gegen die Kosmopoliten, die Juden im Lande.
Es war die Einführung einer absolut rigiden Pressezensur. Es war eine Zeit der Repression, die dort in Polen begann, nach den Träumen der Jahre 56 und folgende. Und Ludwig hatte ja zu der Zeit schon sehr, sehr viele Freunde unter den polnischen Intellektuellen, vor allem unter den Schriftstellern, die mit einem Mal alle sich auf der Seite der Verfolgten fanden.
Viele westliche Journalisten werden des Landes verwiesen. Zimmerer gelingt es, seine Akkreditierung als ARD-Korrespondent zu behalten, trotz der Wanzen in seinem Haus und der Drohungen der Staatssicherheitsorgane.
Alle 2-3 Monate riefen sie ihn zu sich. Ludwig war ein unglaublich wahrheitstreuer, ehrlicher Mensch. Die Situation in Polen sah er immer nüchtern. Einerseits wollte er den deutsch-polnischen Annäherungsprozess nicht gefährden, dafür war er ja nach Polen gekommen. Andererseits war er seinen Sendern redliche Berichte schuldig. War etwas dabei, was der polnischen Zensur missfiel, wurde er ins Innenministerium zitiert. Sie verlassen Polen binnen 24 Stunden, hieß es dann.
In der ARD schildert Zimmerer die Reaktion der polnischen Parteipresse auf den Einmarsch der Truppen des Warschauer Pakts in Prag.
Die meisten Artikel weisen vor allem darauf hin, dass die bewaffnete Intervention angesichts der angeblich drohenden Konterrevolution in der Tschechoslowakei, angesichts der angeblichen Gefahr des Ausscherens dieses Landes aus der antiimperialistischen und vor allem antibundesrepublikanischen Einheitsfront eine zwar unangenehme, aber unumgänglich notwendige Präventivmaßnahme im Interesse des östlichen Lagers und nicht zuletzt im polnischen Nationalinteresse darstelle. Der Hinweis auf die Bedrohung des Weltfriedens im Allgemeinen und Polens im Besonderen durch die Bonner Revanchisten, die, wie es in einem Artikel heißt, das Territorium der Tschechoslowakei als bequeme, sechsspurige Autobahn gegen Polen benutzen möchten, spielt in der Rechtfertigung der Intervention eine entscheidende Rolle.
In dieser bitteren Zeit verblasst der Traum des linkskatholiken Zimmerer vom Sozialismus mit menschlichem Antlitz, der Gott und Marx vereinen könnte. Auch wenn das Jahr 68 unter keinem glücklichen Stern steht, tritt noch im Herbst in der polnischen Außenpolitik eine Neuorientierung ein.
Es begann ja dann relativ bald die deutsche Ostpolitik. Und das war sicher etwas, worauf Ludwig Zimmerer auch sehr gesetzt hat. Und wenn man so will, war Ludwig Zimmerers Haus in Warschau so etwas wie ein Brückenkopf. Das heißt, die Entwicklung der deutsch-polnischen Beziehungen ist in dieser Phase ohne die Person Ludwig Zimmerer und ohne sein Haus als Begegnungsstätte kaum vorstellbar.
Walter Scheel, Helmut Schmidt, Marion Gräfin Dönhoff, Klaus von Bismarck und auf der polnischen Seite Władysław Bartoszewski, Stanisław Stoma, Jerzy Turowicz, Mieczysław Rakowski. Das sind nur einige, die in Zimmerers Haus erste inoffizielle Gespräche führen. 1970 ist es dann soweit. Ludwig Zimmerer sieht eine seiner Ideen am Ziel. 25 Jahre nach dem deutschen Vernichtungskrieg, der in Polen fast 6 Millionen Opfer und totale Zerstörung hinterließ, unterzeichnen Willy Brandt und Józef Cyrankiewicz in Warschau den Vertrag über die Grundlagen der Normalisierung der gegenseitigen Beziehungen zwischen Polen und der Bundesrepublik Deutschland. Sein wichtigster Punkt: Die Bundesrepublik erkennt die westliche Staatsgrenze Polens entlang der Oder-Neiße-Linie an. Und der Vertrag verschafft den polnischen Staatsbürgern Reisemöglichkeiten in den Westen.
Der Korrespondent, der aus Warschau lange Jahre hindurch zu berichten hatte, wie sehr das Verhältnis zwischen der Bundesrepublik und Polen im Argen lag, stellt immer noch mit einer gewissen Überraschung fest, wie gründlich sich das alles inzwischen zum Besseren gewandelt hat.
Berichtet Zimmerer 1972, im Jahr der Ratifizierung des Warschauer Vertrags.
In der Woiwodschaft Białystok und im Posener Gebiet baut die Berlin-Consult gegenwärtig große Schlachthöfe und Fleischfabriken. Die Deutschen sind mit dem Geschäft zufrieden und für die Wirtschaft Polens ist diese Investition von hervorragender Wichtigkeit. Plötzlich erweist sich, dass die alten Pauschalvorstellungen von der deutschen Gründlichkeit und dem polnischen Talent zu improvisieren immer noch einen gewissen Realitätswert haben und, was wichtiger ist, dass sich diese Eigenschaften und diese Menschen ganz hervorragend ergänzen, die einen von den anderen mancherlei lernen können.
Die ökonomische Situation in Polen bessert sich nicht, im Gegenteil. Die kommunistische Misswirtschaft lässt die Lage der Bevölkerung immer unerträglicher werden. Horrende Preiserhöhungen auf Grundnahrungsmittel bei katastrophaler Versorgung. Die Streiks häufen sich. Der Staat antwortet mit Entlassungen und Gefängnisstrafen. Die Lage in Polen lässt Zimmerer schier verzweifeln. Er leidet mit diesem Land.
Ich glaube, er war ein zerrissener Mensch. Er hat an Deutschland gelitten und er hat auch an Polen gelitten. Er wollte eigentlich Deutschland hinter sich lassen, hat aber festgestellt, dass er es irgendwie nicht kann. Und er hat an Polen gelitten, weil es dann doch zu Lebzeiten nicht das Land war, das er sich vielleicht erträumt hatte.
Ale też pamiętam, jak usłyszałam.
Einmal hörte ich ihn aus seinem Arbeitszimmer schreien: Ich habe diese Hure satt. Ich muss mich von dieser Hure trennen,
erzählt Katarzyna Zimmerer, Ludwigs Tochter aus der Ehe mit Joanna.
Ich stürmte entsetzt in sein Zimmer und stellte fest, es ging nicht um eine Frau, sondern um Polen. Polen. Polska ist ein weibliches Wort.
Personalny.
Ludwig sam miał poczucie takiej dwoistości, nawet pamiętam takiego.
Ludwig fühlte sich oft in einem Zwiespalt. Warum bin ich immer so hin und her gerissen zwischen meinem pedantischen Deutschsein und dem verrückten Pole-Sein, sagte er. Ihn haben manche Dinge hier genervt, wie uns übrigens auch. Aber wenn er in die Bundesrepublik fuhr, sagte er: Ich fahre in mein ausländisches Vaterland.
'76 entsteht KOR, das Komitee zur Verteidigung der Arbeiter. Eine oppositionelle Gruppierung von Intellektuellen, die die Proteste der Arbeiter nach menschenwürdigen Arbeits- und Lebensbedingungen unterstützt. Die Journalistin Joanna Stenzner ist Mitbegründerin des Komitees und Herausgeberin des KOR-Informationsbulletins. Weil sie daraufhin als Redakteurin beim staatlichen Radio entlassen wird, gibt ihr Ludwig Zimmerer Arbeit in seine Sammlung. Die politische Kraft der Opposition unterschätzt er zu dieser Zeit noch. Aber Joanna Stenzner liefert ihm Nachrichten aus erster Hand.
Im August 1980 kam ich von der Danziger Werft nach Warschau zurück. Als ich ihm erzählte, was dort passiert, währenddessen kochte es im ganzen Land. Überall entstanden Solidarność-Komitees. Geschah in Ludwig ein Umbruch. Du hattest recht, sagte er. Nicht ich. Egal, was da oben im ZK in der Partei los ist, maßgebend ist Kohl, sind die Gewerkschaften. Er beschloss, ein Buch zu schreiben über Solidarność. Und ich konnte ihm dazu viel Material liefern.
Mir kommt in letzter Zeit immer wieder ein Aphorismus des 1966 verstorbenen Satirikers Jerzy Stanisław Letz in den Sinn. Er lautet: Analphabeten müssen diktieren.
Kommentiert Ludwig Zimmerer im August 1980 die Danziger Ereignisse.
Der Satz lässt sich auch umdrehen. Das Diktieren wirkt analphabetisierend. Als Gomułka 1956 und Gierek 1970 an die Macht kamen, machten der eine wie der andere einen durchaus vernünftigen Eindruck. Sie schienen anfangs beide regieren statt diktieren zu wollen. Je mehr sie dann aber befürchteten, die Kontrolle von unten könne den gesamten Herrschaftsapparat ins Wanken bringen, je mehr sie die gerade erst gelockerten Schrauben von neuem anzogen, umso mehr gerieten sie ganz von alleine wieder ins Diktieren und umso dümmer wurden sie, bis das geprellte Volk in ihren letzten Herrschaftsjahren für sie nur mehr Verachtung hatte. Mit ihrer neuen Bewegung verfolgen die polnischen Arbeiter im Grunde das Ziel, künftig nicht mehr in einer dummen Diktatur leben zu müssen und den neuen Parteiführern den Verblödungsprozess, dem ihre Vorgänger ausgesetzt waren, zu ersparen.
Myślę, że w czasach Solidarności on znowu stał się korespondentem, to znaczy znowu zaczęło go to.
Die Solidarność hat Ludwig als Korrespondenten neue Energie gegeben. Er hatte die letzten Jahre zuvor an einem Buch über seine geliebten Volkskünstler geschrieben. Und das unterbrach er jetzt zugunsten seines Buches über die
Solidarność.
Im Herbst 1981 ist der politische und wirtschaftliche Druck in Polen kaum zu ertragen. Der Bevölkerung mangelt es an allem. Die da oben lassen das Volk schmerzhaft spüren, welchen Preis es für den Triumph der Solidarność im August 1980 zu zahlen hat. Immer neue Streiks erschüttern das Land.
Dezember 1981.
Obywatelki i obywatele Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Noc z 12 na 13 grudnia pamiętam doskonale.
An die Nacht vom 12. auf den 13. Dezember 1981 erinnere ich mich sehr gut. Wir haben uns prächtig amüsiert. Ludwig hat etwas zu essen vorbereitet. Wir tranken Wein. Das Kaminfeuer brannte. Wir feierten sein Buch über Solidarność, das er fast fertig hatte. Wir waren beide der festen Überzeugung, dass der lange, schwere Weg zur Freiheit bald ein gutes Ende hat. Dass wir gerade Zeugen eines historischen Ereignisses sind, der Geburtsstunde einer neuen politischen Ordnung in Mittelosteuropa. Und am nächsten Morgen klopft es an meine Tür. Und Ludwigs Stimme: Steh auf, sie haben den Kriegszustand verhängt. Also stand ich auf und im Fernsehen wurden schon die Namenslisten der internierten Oppositionellen vorgelesen.
Ludwig Zimmerer ist, auch dank seiner in der Opposition aktiven Assistentin, der bestinformierte westliche Korrespondent in Polen. Er übermittelt die ersten Listen der Internierten in die Bundesrepublik. Einem jungen französischen Fotografen hilft er, Fotos außer Landes zu bringen. Die Filmrollen versteckt er in präparierten Sandwiches. Diese Bilder sind die ersten vom Kriegszustand in Polen, die nach Westen gelangen. Zimmerer unterstützt die Oppositionellen wo und wie er kann.
Liebe in den Zeiten des Kriegszustands.
Ende 1981 ist Ludwig Zimmerer zum dritten Mal verheiratet und lebt in Trennung von seiner dritten Frau, ebenfalls eine Polin. Er wohnt allein in einem gemieteten Ferienhäuschen bei Warschau und kümmert sich intensiv um sein Buch über Solidarność. In das Haus in der Hauptstadt fährt er nur zum Arbeiten und um nach seiner Sammlung und nach Freunden zu schauen. Aber all die Jahre ist der Kontakt zu seiner geschiedenen Frau Joanna und zu Tochter Katarzyna nicht abgebrochen.
Ta więź bardzo była dalej. Myślę, że byliśmy sobie potrzebni. To znaczy, ja mam takie poczucie, że ja nie znałam w życiu nikogo inteligentniejszego od niego.
Wir brauchten einander.
Do końca, ogromnie.
Von Anfang an und bis zum Schluss waren wir sehr befreundet. Und ich betrachte es als großes Glück in meinem Leben, dass ich ihn betreuen durfte.
Bardzo byłam do niego przywiązana.
Ich war ihm immer sehr verbunden und bin es heute noch. Wir waren ständig im Kontakt, mochten uns nach wie vor sehr, besuchten uns gegenseitig, er mich in Krakau, ich ihn in Warschau. Katarzyna fuhr mit ihm in die Ferien.
Trotz der Kompromissbereitschaft der Freien Gewerkschaft, die inzwischen 10 Millionen Mitglieder zählt, rechnet der Staat in der Nacht vom 12. auf den 13. Dezember 1981 mit Solidarność ab. Die Gewerkschaft wird verboten. In seiner Fernsehansprache diffamiert General Jaruzelski diejenigen, die in Polen einen Sozialismus mit menschlichem Antlitz anstreben, als Vaterlandsverräter. Im Land herrscht ein bürgerkriegsähnlicher Zustand. Am 18. Dezember wird Zimmerers 20-jährige Tochter Katarzyna verhaftet.
No, ja dowiedziałam się, że tak powiem, naocznie, bo przyszli w nocy i ją wyprowadzili z domu, więc nie.
Um 3 Uhr nachts haben sie abgeführt, die Arme. Einfach so. Ich lief in die Mogilska Straße in Krakau, wo die Milizstation war, um zu erfahren, wo sie hingebracht haben.
Na Mogilską, gdzie była komenda milicji, tu tam, może jest tu, a może wywieziona do Kielc. A odbiór Ludwika jest taki, że ja jakoś dałam zaraz znać przez.
Und Ludwig habe ich sofort geschrieben. Post und Telefon funktionierten nicht. Ein Bekannter, der nach Warschau fuhr, brachte ihm meinen Brief.
Kto dał to Ludwikowi, no ale kontaktu nie było żadnego przecież. Ja siedziałam najpierw w Krakowie, a potem przeniesiono mnie do Kielc i tam odwiedziła mnie moja mama.
Ich saß zuerst im Gefängnis in Krakau, dann in Kielce, noch später in Goldap im Nordosten. Dort besuchte mich meine Mutter. Sie brachte mir ein paar Kleidungsstücke. Sie hatten mich so, wie ich stand, verhaftet, im Pulli und Hose. Und ein von Vater persönlich gepacktes Päckchen. Alles vom Feinsten. Westliche Zigaretten und Zigarillos aus dem Pewex und jede Menge Bücher über mittelalterliche Kunst.
Sztuki średniowieczne. Ja byłam wtedy na pierwszym roku historii sztuki. Z Gołdapi mnie rzeczywiście zwolniono po 2 dniach.
Nach der Entlassung war ich zuerst in Warschau, in der Wohnung des Ehepaars Wajda. Meine Mutter war schon da. Ich erzählte über meine Abenteuer aus den 5 Wochen in 3 Gefängnissen, aber sie hörten nicht wirklich zu. Schließlich nahm ich meine Mutter zur Seite und sagte: Schlaganfall. Mein Vater liege im Sterben.
Dlaczego uważam, że on jest ofiarą stanu wojennego? Ponieważ przez całe święta Bożego Narodzenia i w tego Sylwestra i w ten Nowy Rok.
Warum ich Ludwig für ein Opfer des Kriegszustands halte? In diesem Dezember 81 sprach er ständig von seinem Buch über Solidarność. Wenn es auch nur kurz vor der Verhängung des Kriegszustands erschienen wäre, hätte man es in alle möglichen Sprachen übersetzt, weil alle es hätten lesen wollen. Das Buch war voller Optimismus und Glauben an Solidarność und daran, dass soeben eine neue Ordnung in Europa entstehe. Es wäre eine Geschichte der fantastischen Ideale der Polen gewesen, die von der brutalen Übermacht der Miliz und des Militärs zerschlagen wurden. Aber so, da war ich Ludwigs Meinung, stand das Buch nur für die politische Kurzsichtigkeit und Naivität des Autors.
Pięknych ideałach, które się zderzyły po prostu z brutalną policyjną siłą, nagle właśnie są dowodem politycznej krótkowzroczności autora.
Und in seiner abgrundtiefen Verzweiflung versuchte Ludwig in den Tagen nach Neujahr das Buch noch zu retten. Er arbeitete wie im Wahnsinn, schlief kaum, rauchte 40 Zigaretten am Tag, trank Unmengen von Kaffee und ich glaube auch Alkohol. Und das alles zusammen hat er nicht verkraftet. Dazu die Sorge um seine Tochter und verhaftete Freunde. Ja, um ganz Polen. Ludwig ging es immer um Polen.
I Polski. Nie boję się użyć tego patetycznego określenia, że chodziło mu o Polskę.
Die letzten Jahre.
Ich erfuhr im Januar 1982 von der schweren Erkrankung meines Vaters. Ich bin ungefähr eine Woche später nach Warschau gereist. Ich brauchte natürlich ein Visum, es war alles gar nicht so einfach, weil Kriegsrecht war. Und habe ihn dann besucht im Krankenhaus. Er war leider nicht dazu in der Lage, irgendein Wort zu sagen. Konnte auch nicht schreiben, er konnte sich eigentlich auch nicht verständlich ausdrücken, war aber auf der anderen Seite ganz offensichtlich bei klarem Verstand. Und ich musste zurück nach Deutschland und habe dort eben mit Hilfe auch großer Unterstützung des NDR, bei dem mein Vater ja angestellt war, es erreichen können, dass wir eine Ausreise mit einem Sanitätsflugzeug zustande kriegten. Und ungefähr insgesamt 3 Stunden später befanden wir uns dann in der Neurochirurgie der Universität Bonn.
Katarzyna hat keine Probleme, einen Reisepass zu bekommen. Die oppositionelle junge Frau, Tochter des westdeutschen Korrespondenten, möchte man lieber außer Landes sehen, als einen diplomatischen Eklat zu riskieren. Sie folgt ihrem Halbbruder Johannes zum gemeinsamen Vater nach Bonn, verbringt monatelang ganze Tage an dessen Krankenbett und verhindert, dass er resigniert. Im Sommer 82 wird Zimmerer am Gehirn operiert. Joanna lässt daheim alles stehen und liegen, um Ludwig und ihrer Tochter beizustehen.
Als ich ankam, war die Operation schon vorbei. Und ich habe versucht, ihm klarzumachen, ich würde gern bei ihm und bei Katarzyna bleiben. Eine Woche vielleicht mich um ihn kümmern. Aber dann muss ich zurück nach Krakau, zu meiner Arbeit, meinem Leben. Und ich erinnere mich genau. Wir verabschieden uns, haben uns geküsst, ich gehe zur Tür, drehe mich kurz um und sehe, er weint. Sein Gesicht in Tränen. Also kehrte ich um. Ich blieb bei ihm.
Auf die erste Operation folgen 2 weitere. Dazwischen lebt Ludwig Zimmerer in verschiedenen Rehabilitationseinrichtungen. Katarzyna, unterstützt von Johannes, möchte, um in der Nähe ihres Krankenvaters zu bleiben, ihr Kunstgeschichtsstudium in der Bundesrepublik fortsetzen und lernt für ein deutsches Abitur. Joanna aber, anerkannte Schriftstellerin, Chefdramaturgin eines Theaters in Krakau und längst neu verheiratet, gibt von heute auf morgen ihr altes Leben auf. 3 Jahre lang pflegt sie Ludwig Zimmerer in Deutschland.
Unser Zusammenkommen nach Ludwigs Schlaganfall, es war einfach unsagbar traurig mit anzusehen, dass er um all das gebracht wird, was ihn ausmacht, um seine Sprachgewalt, um Kontakte mit Freunden, mit Menschen, um seine Lebensenergie. Plötzlich sitzt er im Rollstuhl und kann sich nur mit Mühe verständlich machen. Zumindest ganz am Anfang. Katarzyna, die ihren Vater vergötterte, wollte bei ihm wohnen, ihn pflegen. Ich als Mutter sah darin keine Lebensperspektive für unsere Tochter. Sie war Anfang 20.
Nach Aufenthalten in Bonn, Essen und Braunlage ist für 1 Jahr Hamburg der nächste Wohnort für Ludwig und die beiden Frauen. Zimmerers Zustand stagniert und Joanna fühlt sich in Hamburg immer einsamer. Sie will wieder arbeiten. Im Sommer 1985 kehrt sie nach Krakau zurück und sie nimmt Ludwig Zimmerer mit. Sie wird bis zu seinem letzten Tag, dem 18. September 1987, bei ihm sein.
In den Monaten vor seinem Tod sagte er wiederholt,
Ich bin glücklich, was er eigentlich niemals sagte, als er noch gesund war. Ja, ich bin glücklich.
Nie, mam takie poczucie, że chowam to jak skarb, jako takie mistyczne przejście.
Drei Lieben in Polen. Ludwig Zimmerer, Journalist, Sammler, Träumer. Eine Spurensuche von Jadwiga Korte. Es sprachen Barbara Schnitzler, Britta Sommer, Ilka Teichmüller, Ernst Meinke, Wolfgang Kondrus und die Autorin. Ton und Technik Thomas Simmert, Barbara Zwirner, Hans-Martin Renz und Angelika Bruchhaus. Regie Jadwiga Korte. Redaktion Ulrike Bajor. Eine Produktion des Deutschlandfunks mit dem Norddeutschen Rundfunk 2011.